Automatisch Sydney wird präsentiert von der Allianz Autoversicherung. Timo!
Sid!
Da bist du.
Endlich, oder?
Ja, finally. Das ist unglaublich, dass wir uns jetzt endlich haben.
War oft genug versucht, aber jetzt sieht's gut aus, oder? Für die nächste Stunde geben wir ein bisschen Gas, oder?
Da sind wir direkt beim Thema. Also erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast Automatisch Sydney. Es freut mich riesig, dass du endlich mit dabei bist. Timo Bernhard, ich würde dich mal so vorstellen, für mich der schnellste Mann, der schnellste Mann, den es gibt, weil ich muss ja vorweggreifen, du bist ja mit 5 Minuten 19 über die Nordschleife geballert. Das ist für mich der schnellste Mann, den ich kenne.
Ja, das war verrückt, oder?
Bisschen. Das ist verrückt. Das ist Wahnsinn. Und deswegen, aber dazu kommen später mehr. Aber viel, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
So, jetzt dranbleiben. Es kommt ein kleiner Werbeblock, aber hey, worum soll es gehen? Natürlich um Autos, in dem Fall über eine Autoversicherung. So ein Tarif. Also es gibt ja 4 Stück bei der Allianz Autoversicherung. Den Smart, Smart Plus, Komfort und Premium. Die können getuned werden. Da kannst du noch was zubuchen, wie ein Bonus-Drive oder einen Werkstattbonus oder so einen klassischen Premium-Schutzbrief. Das heißt, wenn du eine Panne hast, da hilft dir die Allianz. Also die bergen das Auto, sie transportieren es zur Werkstatt, sie zahlen sogar für die Übernachtung. Also kein Problem mehr, da kannst du auch gerne mal hängen bleiben, oder? Wenn ihr mehr Informationen zur Allianz Autoversicherung braucht, dann geht einfach auf allianz.de/auto und da findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Oder ruft einfach in der Agentur an. Freut mich riesig, 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 dass du da bist, dass wir jetzt endlich mal reden können. Wie geht's dir?
Gut, also ich muss sagen, mir geht's gut und es freut mich auch, weil wir haben ja schon ein paar Mal gequatscht, was können wir machen, was das mir auch schon mal eingeladen gehabt zu einem Dreh, aber das war immer irgendwie Überschneidung von einem Rennen. Also das sieht man, gerade jetzt, wenn die Rennsaison angeht, bin ich entweder auf der Kartbahn mit den Jungs oder bei der DTM im Team oder für Porsche irgendwo im Einsatz. Ich komme jetzt gerade aus Le Mans, also das heißt busy, aber für mich wichtig weiterhin noch im Motorsport aktiv, weil das einfach so die Herzensangelegenheit ist. Wenn jetzt auch nicht als Profifahrer mehr, aber einfach Motorsport ist im Herzen. Deswegen geht es mir gut, muss ich sagen, absolut.
Ja, da sagst du bist nicht mehr aktiv. Also du warst ja schon mal nicht aktiv und dann warst du doch wieder aktiv. Also bist du denn jetzt wirklich aktiv oder wirklich nicht aktiv?
Ja, ich sag mal so, dass Profi-Rennfahrer jetzt mit den ganz großen Rennen das nicht mehr, aber es sind im Prinzip 2 Jobs. Also Markenbotschafter bei Porsche und also repräsentativ unterwegs und dann eben als Teambesitzer von Küstin Bernhard, Team 75 Motorsport. Da haben wir ja verschiedene Programme und da fahre ich das ein oder andere Rennen, fahre ich dann auch mal mit dem Kunden, jetzt die GTC Race zum Beispiel. Und das macht schon noch Spaß, weil das reine Fahren ist natürlich toll, weil deswegen habe ich das Ganze gemacht. Aber ich sag mal, der ganze Bullshit drumherum, die ganze Politik und das Ganze, was zum Profigeschäft dazugehört, das spare ich mir dann auf, ja. Es geht ja nur ums Fahren dann, klar. Ja.
Geil, ne? Ich meine, jetzt bist du in der Lage, nur das Gute daran zu nehmen. Ja. Wie du schon sagst, die ganze Bullshit-Politik, da komme ich direkt auf die Frage, Traumjob-Rennfahrer.
Ja.
Ist es ein Traumjob oder ist es, weil das höre ich ja öfter halt, ne? Ja. Da ist viel Politik, in jedem Bereich gibt es ja mega Politik mittlerweile, ja. Leider. Aber ist es der Traumjob-Rennfahrer?
Ja, für mich weiterhin, auf jeden Fall. Es war auch, die ganzen, wie soll ich sagen, ganzen Qualen oder so, wenn ich es mal überspitzt sagen will, das hat sich gelohnt, weil es war für mich einfach von Kindesbein an dieser Traum gewesen. Aber es ist wie in jedem Beruf. Ich meine, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es gibt, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade im konkurrenzfähigen Auto sitzt oder gerade eben jetzt vielleicht eine Durststrecke durchmacht, wo man mal kein Rennen gewinnt oder auch mal Rückschläge hat, dann ist natürlich dann auch, wo man ins Grübeln kommt. Aber unterm Strich, ganz klar, ist für mich der Traumjob, wenn einem das liegt. Weil für mich war immer das, wenn es schwierig wurde, wenn es irgendwie der Druck zu groß wurde oder wenn es irgendwie auch mal eine Pechsträhne war, die passieren kann, war für mich immer, oder ich am Zweifeln war, habe ich immer versucht, das runterzubrechen auf das, warum ich das überhaupt angefangen habe. Und das war der Spaß am Fahren. Und das ist, glaube ich, das bei aller Professionalität heute, wo alles über Daten und Thema drüber nachgedacht wird und alles, wo man sich endlos, in der Endlosschleife Gedanken machen kann und absichern kann mit Daten, glaube ich, ist umso wichtiger, das manchmal auch zu vereinfachen, zu reduzieren auf das, was es ist. Ne? Es ist ein Auto mit 4 Rädern und einem Lenkrad und man soll Spaß dabei haben. Und wenn man den verliert, dann muss man sich Gedanken machen. Ne? Aber im Grunde genommen für mich absolut der Traumjob, ja.
Geil. Da bist du jetzt auch schon lange dabei, ne?
Ja.
Also ich will jetzt nicht auf dein Alter zu sprechen kommen, aber du bist schon lange am Rennfahren, ne?
Ja, ja.
Wie lange bist du jetzt dabei?
Ja, ich habe mit 10 Jahren angefangen. Ja, heute jetzt, wenn ich gucke, die Kids, die fangen ja zum Teil mit 6 Jahren schon an, mit 7 Jahren Rennen. Das war damals, bei mir mit 10 Jahren waren wir schon früh dran. Also ich kenne genug Kollegen, die haben dann erst im Teenie-Alter begonnen. Das ist heute anders. Aber mit 10 Jahren begonnen, ja, war gut, ja, über 30 Jahre jetzt, ne? Das merkt man natürlich dann auch, ne? Das ist, gehen vieles natürlich in Fleisch und Blut über und so weiter, aber absolut was, möchte ich nicht missen. Es ist heute so, wenn ich auf die Kartbahn gehe, jetzt wo die Kids anfangen, dann kommen so viele Kindheitserinnerungen zurück und das ist einfach cool mit meinem Vater dann, wir waren ja immer 2 Mann gespannt, das Ganze so zu erleben und auch gar keinen klaren Plan zu haben, sondern du hast ja einfach dann drauf losgeschraubt, sage ich mal. Ich bin drauf losgefahren, da gab es keinen Coach, kein nix. Ich habe mir dabei einen größeren was abgeguckt mit Linie und so weiter. Hab gedacht, ja, probieren wir mal. Das war halt alles so, ja, hemdsärmelig, aber auch so befreit eigentlich. Ne? Man hat das so probiert und gar nicht so groß nachgedacht, was machen wir jetzt nächste Saison oder ist so ein Karriereplan, sondern einfach gemacht. Und das ist so, ich glaube, wenn man das heute mit den Möglichkeiten, die man heute hat, aber trotzdem so die Leichtigkeit von der damaligen Zeit verbinden würde, wäre, glaube ich, top, weil man kann vieles gar nicht so planen. Es ist heute, viele fragen mich ja, Eltern und so, ja, was würden Sie empfehlen, was planen Sie? Sag ich, ja, Plan hört sich zwar organisiert an, aber man kann sich auch alles dann irgendwie verplanen und dann
also verlaufen halt, ne?
Verlaufen,
man verläuft, genau, man verläuft sich dann. Richtig. Aber das ist ja auch wirklich, wie du sagst. Also ich kriege ja auch die ein oder andere Sponsoring-Anfrage, ja. Wo ich denke, ey, was ist das für eine Mappe? Also ich meine, das ist ja echt krass, was die da machen. Und dann denke ich dir, warte mal, bist du Rennfahrer oder bist du Grafikdesigner?
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Ich glaube, es muss einfach echt sein. Das finde ich, glaube ich, auch mega wichtig.
Richtig.
Und das geht, glaube ich, das sieht man ja auch bei den Veranstaltungen. Ich meine, guck dir mal ein Formel-1-Rennen an. Das ist ja nicht mehr irgendwie Motorsport. Das ist ja einfach nur Show. Also drumherum ist ja keine Nähe mehr zum Fan.
Ja, das ist genau das. Also weil die Fahrer, muss man schon sagen, die leisten da richtig Großes. Die Autos sind wahnsinnig schnell. Das ist auch spektakulär anzuschauen. Klar, die Teams arbeiten auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Aber ich glaube einfach, diese Fan-Nähe, das ist das, was früher halt einfach das ausgemacht hat. Ne? Und das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich weiß, es sind unheimlich viele Aufgaben, haben die Fahrer dann und die Teams dann am Rennwochenende. Aber ich glaube, gerade die das auch mit dem eigenen Geld unterstützen einfach, die dann zu den Rennen reisen und gerade jetzt die Kinder, sage ich mal, die vielleicht zu ihren Idolen hochschauen, die sollte man da irgendwie anders mit einbinden. Ich weiß, es ist schwierig, aber es reicht schon mal eine Aufmerksamkeit, ein Autogramm und das ist halt schwierig. Die Fannähe, glaube ich, ist für mich so das Essentielle. Das darf man nicht verlieren. Sonst ist eigentlich dann, verliert man, glaube ich, so die ganze, ja, da verliert man einfach so die Identität, glaube ich. Ne? Und ich glaube, alle die F1-Fahrer, die jetzt da oben sind, sollen sich da mal erinnern, wie sie selber dann vorm Fernseher saßen und mit 7 oder 8 Jahren vielleicht mal das Glück hatten, einen Grand Prix zu besuchen, ihre Idole live zuzusehen. Und dann sollen sich vielleicht da wieder zurückerinnern, weil ich glaube, jetzt der nächsten Generation geht es genauso. Ne?
Einfach. Ja. Ne? Und genau, und die Generation, ich meine, das war ja früher bei uns, also ich meine, wir sind ja ähnliches Alter.
Ja. Jung noch, das, ne? Wollen
wir nochmal. Jung.
Keine Namen,
jung.
Keine Zahlen, aber jung geblieben.
Also ich meine, es ist ja kein geheimes 79.
Ja, ist die Glückszahl, oder? Das hat ja nichts mit irgendwie.
Nichts mit Baujahr?
Nein.
Das ist die reine Glückszahl. Ich weiß nicht, wie die zustande gekommen ist.
Ja, ich habe Team 75, aber das hat ja auch nichts mit, ne?
Glückszahl.
Schöne Zahl. Glückszahl, genau.
Aber ich glaube, wenn wir einen Fitnesstest machen, bist du hoch 10 fitter als ich.
Nein, oder? Willst du das so sagen, ja?
Ja, ich meine, du musst, glaube ich, immer noch. Ah, nee, du bist ja nicht mehr. Doch, du bist ja ein bisschen aktiv.
Ja, ein bisschen aktiv. Muss schon was machen noch, ja. Also, das ist.
Ich hatte am Wochenende mit dem Benny Leuchter moderiert und er sagt 7 Sekunden aus dem Auto.
Stimmt. Ja.
Das wird auch immer also jedes Jahr muss man das einmal machen wohl, ne?
Ja, und das ist gar nicht so lange, ne? Das geht dann schon mit Gurt auf und raus und so. Das ist, muss man schon mal üben vorher, ne? Das
Also Fitness stehst du weit voraus, glaube ich. Bist du viel Sport? Machst du viel Sport?
Ja, immer noch. Also das brauche ich auch so als Ausgleich. Also früher habe ich das zum Teil exzessiv, wie nennt man das ja, exzessiv getrieben. Ja. Aber da war es auch klar, weil einfach diese LMP1-Autos, 919 Hybrid und so weiter, diese Le Mans-Boliden, die waren extrem schwer zu fahren. Also nicht extrem schwer zu fahren, ist falsch, aber einfach auf die Dauer anstrengend, extrem anstrengend zu fahren mit ja über 4G Querbeschleunigung in Le Mans, dann 340 km/h Spitze, zum Teil dann 4 Stunden am Stück gefahren und das Ganze halt eben dann 24 Stunden mit 3 Fahrern. Das war anstrengend und da ist auch so, da ist es wirklich so, wenn man je fitter man ist, desto besser ist die Konzentration, desto stabiler ist man vom Kopf her, desto einfacher fällt einem das. Also ja, da macht man viel Sport aus freien Stücken. Das war einfach da das Durchschnitt.
Das ist auch so. Also ich muss ja kurz allen Zuhörern sagen, das wird jetzt noch viel, ich glaube, es wird im Laufe des Podcasts, es wird noch viel wahnsinniger, weil wenn du jetzt schon am Rande einfach nur sagst, ja, 4G, 340 Spitze, dann einfach mal 24 Stunden lang mit 3 Fahrern, das muss man sich mal ganz kurz wirklich geben. 340 Spitze, Le Mans, dann hast du einen Stint, der ist wie lange? Also wie lange fährst du am Stück?
Ja, wir hatten, also damals, so lange ist es noch nicht her, aber ich sag trotzdem damals, waren das...
Also, dein Alter kommt wieder zu tragen. Damals.
Ja, ich wollte irgendwie ein anderes Wort verwenden. Also gestern. Also, ja, also ich kann ja auch mal eine Jahreszahl, also zwischen 2014 und 2017 im 919, war das so, dass wir, die Fahrzeit des Fahrers war maximal 4 Stunden am Stück. Dann musste man 2 Stunden Pause machen. Und dann könnte man theoretisch wieder 4 Stunden fahren. Aber im Endeffekt haben wir es so aufgeteilt über alle 3 Fahrer. Und dann war die Maximalfahrzeit am Stück eben 4 Stunden und das wäre dann, aber der Reifen hätte 4 Stints gekonnt, das heißt also eine Tankfüllung. Also wir hätten dann, ein Fahrer ist dann quasi, wenn er 4 Stints gefahren ist, hat er 3 Tankstops gemacht, ohne Reifenwechsel. Und dann beim nächsten Stopp im Prinzip war dann Tanken, Reifenwechsel und Fahrerwechsel. Und diese 4 Stints am Stück mit einem Reifensatz, das wären dann, glaube ich, 3,5 Stunden gewesen. Also es war so das, was wir dann am Stück in Le Mans gefahren sind. Weil du ja dann, wenn du den Reifenwechsel gemacht hast, hast du gleich den Fahrer gewechselt, dass der Fahrer im Prinzip, der neu reingeht, einen frischen Reifensatz hat und nicht sich beschweren kann, so der Fahrer vorher, der XY hat mir dann schon Bremsplatten reingefahren und sich beschweren kann, sondern dass jeder mit einem frischen Satz beginnt im Prinzip und dann.
Ja. Boah, 3,5 Stunden.
Ja, also zwischen 3 und 3,5. Also meistens ist man 3 Stints gefahren, aber wenn man 4 Stints gefahren ist, und das war ganz schön oft, dann waren es eben diese 3,5 Stunden rund. Das ist lange, ne? Boah. Das ist ganz schön lange, ja.
Das ist aber auch Höchstleistung.
Das ist Höchstleistung. Ja, ist so. Also ich habe so oft gerade in der Anfangszeit der Karriere gehört, ja, sitzende Tätigkeit und so, ja, und kein Sportler und so. Aber das ist schon extrem, weil wenn man Taxifahrten macht, also jemanden mitnimmt mal auf der Strecke und man in einem Straßenauto schon ist, dann sind viele schon wirklich beeindruckt. Ne? Also gut, okay, 911 GT3 zum Beispiel, das ist ja schon eher Richtung Rennfahrzeug als Straßenauto, wie du
das
weißt.
Stimmt, ja.
Das ist schon beeindruckend. Und wenn man dann das Ganze sich noch vorstellt mit doppelter Leistung circa und fast doppelter Leistung und halbem Gewicht, dann ist das halt nochmal, und Slickreifen, das ist dann halt nochmal imposanter. Ne?
Ganz klar. Allein kopftechnisch, Bremspunkte und Aerodynamik, das umzusetzen. Ja. Ich meine, also ich muss immer so ein bisschen versuchen, das zu erklären für die Zuhörer, weil jetzt denkt man sich, so Prototypenklasse, also da ist ja Bremspunkte, man ist ja, wenn man ein hobbyambitionierter Fahrer ist, denkt man sich, ja, warte mal, ich hau jetzt mal in die Bremse und dann passt das schon. Ihr bremst ja quasi gefühlt auf dem, nicht die Hälfte des Weges, sondern vielleicht sogar nur ein Drittel des Weges und geht voll in die Eisen und dann geht ihr in die Kurven. Also allein, dass der Kopf sagt, okay, auf so kleine Distanz kann ich diese überhöhte Geschwindigkeit kompensieren und zum fast, ja, Stillstand nicht, aber ich kann so viel Geschwindigkeit abbauen. Das muss man erstmal im Kopf verarbeiten.
Ja, das ist schon ein komisches Gefühl, da muss man sich dran gewöhnen. Also extremer ist nur noch die Formel 1, klar. Die haben natürlich, weil die nochmal leichter sind und vielleicht nochmal mehr Abtrieb haben und so weiter. Das ist dann nochmal später auf der Bremse. Aber ich glaube, also früher hieß es mal, dass irgendwie Le Mans so lange dauert wie fast eine ganze Formel-1-Saison. Gut, mittlerweile haben sie mehr Rennen, also dann fährt die Formel 1 über die Saison schon mehr. Aber die reine Fahrzeit in Le Mans, halt klar aufgeteilt auf drei Fahrer, ist aber fast, sagen wir mal, zwei Drittel einer Formel-1-Saison. Also das muss man mal überlegen, was das aufs Material auch geht und was da alles passiert. Aber von daher, das ist schon ein Rennen, und es war ja gerade erst letztes Wochenende, das ist schon ein Rennen für mich in den Top 3 der Motorsport-Events weltweit und auch von den Anstrengungen, einfach dieser mentale Druck, dann fahren ja auch noch andere Klassen im gleichen Rennen mit, also permanent da durch den Verkehr flügen und zu schauen, passt das Überholmanöver, geht das gut oder nicht? Weil wenn man dann anfängt zu zögern, dann ist eigentlich die Gefahr des Unfalls größer und man verliert Zeit. Also man muss da mental schon so komplett bei sich sein, um da das nötige Vertrauen zu haben, aber halt auch nicht zu übertreiben. Also sag mal, die Balance zwischen Angriff und nicht übertreiben, das ist elementar. Und da braucht man eine gute Fitness, da kommen wir wieder zurück zum Sportprogramm, aber auch dann dahingehend auch einen guten, klaren Kopf.
Ja. Und auch dann abwägen, ne? Also ich meine...
Richtig.
Nicht nur mit einem Messer zwischen den Zähne und sagen, go for it, sondern auch mal warten, bis der andere einen Fehler macht.
Ja, absolut, ja. Aber da ist, man tappt sich dann selber auch mal, wenn es mal nicht klappt, da unterm Helm, wo man dann auch mal, nicht am Funk natürlich, wo man auch dann mal, ja, also der einfach die Emotionen mal rauslässt, dann, das ist was für sich selber dann eher. Aber ist ja klar, weil es ist ja hochemotional, das Ganze. Ne? Da ist ja auch gewisse Druck dabei, gewisse Erwartungshaltung von einem selber. Und wenn dann irgendwie... man es ja verschätzt hat oder dann irgendwie, keine Ahnung, Überholmanöver nicht geklappt hat, man verliert Zeit oder hat vielleicht noch schlimmer einen Dreher oder so und dann während dem Rennen, dann ist man schon und dann muss man irgendwie gucken, dass man es wieder ausgleicht, weil man fährt ja dann trotzdem noch, keine Ahnung, eine gewisse Zeit weiter, 1-2 Stunden und man muss dann trotzdem im Rennen bleiben. Also ist, das Ganze ist schon komplex und ja, nicht zu unterschätzen. Es ist schon ein großer Sport, ne, das Ganze am Limit. Man geht da schon an sein persönliches Limit mehrfach, ja.
Ja, und du bist auch, also jetzt mal zu deinen Erfolgen. Ich meine, ich wollte jetzt eigentlich mal so eine Litanei machen, weißt du? Ja. Dann würde ich eine Stunde allein erstmal erzählen, was du alles da gerissen hast. Also du, ich würde jetzt mal mich heraushängen aus dem Fenster und sagen, du bist mit der erfolgreichste Rennfahrer Deutschlands.
Ja, also würde ich jetzt, ja, ich sag mal, ich bin vielleicht in den Top 10, oder?
Ich würde es auch mal einstellig machen. Top.
Ja.
Ja, doch, Top 5 würde ich schon sehen, ja. Also, guck mal, weil allein wie oft du hast Le Mans nicht nur einmal gewonnen.
Zweimal, genau.
So, du hast 24 Stunden Nürburgring nicht einmal gewonnen.
Fünfmal. Hört sich gut an, oder?
Siehst du, also ich meine, dein Trophäenzimmer oder wahrscheinlich hast du ein ganzes Apartment dafür. Ist ja irre, also ist ja Wahnsinn, was du da alles geleistet hast. Ja. Mega. Also Respekt, größten Respekt. Ja, und
Dankeschön.
Jetzt, ja bitte, also warte, ich wollte dich mal kurz, größten Respekt. Wirklich, ohne Scheiß, finde ich mega.
Nein, es lief gut, ja, das stimmt schon. Ja.
Lief gut. Und dann kam auch noch dieses, da hatten wir auch mal kurz darüber gesprochen, dass du diese Rekordfahrt gemacht hast.
Ja.
Also, kurz Einleitung meinerseits. Ich bin ja dann auch auf der Playstation und so, ne? Fährt man ja dann auch mal den Nürburgring in Simulator und denkt sich, man ist richtig schnell, weil man kann ja so oft kaputt gehen, wie man möchte. Weißt du, dann nochmal Limit und Limit. Und du haust das Ding wie im Videospiel. Ich habe mir die Runde angeguckt. Mit 5 Minuten 19 und die Kommazahl habe ich jetzt nicht parat.
Ja, 0,5, glaube ich, war es. Ja.
0,5. Ja. Rast du über die Nordschleife, wo der alte Rekord waren, glaube ich, 54 Sekunden langsamer, der immer noch Bestand hatte.
Richtig, genau. Andere Zeit, aber das ist genau, weil der bei der offiziellen Veranstaltung gefahren wurde und zu der Zeit damals auch eine absolute Weltsensation war. Also mit dem 9,56 aus 83 würde ich das nicht machen wollen. Das sage ich ehrlich.
Warte mal, aber ich war mit dem 9,19. Das ist ja irre. Was ging da überhaupt? Oder ging da überhaupt was bei dir im Kopf? Oder bist du einfach nur? Funktionierst du einfach nur?
Ja, das war absolut die extremste Erfahrung, weil zur Erklärung sollte man schon erwähnen. Also das Fahrzeug ist hier das aus Le Mans, wovon wir ja die ganze Zeit gesprochen haben mit diesen extremen Eckdaten. Das Fahrzeug 919 Hybrid hat dreimal Le Mans in Folge gewonnen. War dreimal Langstrecken-Weltmeister, also hat im Prinzip alles erreicht. Und Ende 2017 wurde dieses Programm dann auch eingestellt aufgrund ja alle Ziele erreicht. Aber es war dann im Prinzip so eine erfolgreiche Zeit, dass man bei Porsche, und das muss ich bis heute sagen, große Hochachtung, gesagt hat, man macht eine Farewell-Tour. Also eine Tournee, kann man sagen, um das Autogebühren zu feiern, bevor es ins Museum dann gestellt wird. Und darunter fielen dann verschiedene Veranstaltungen, wo dann mehr als Demofahrten gedacht waren. Goodwood, Laguna Seca, also Rennsport Reunion. Ich glaube, in Brands Hatch ist es noch gefahren. Und dann waren zwei Highlights. Zum einen in Spa. Das war der Auftakt dieser Tour, schneller zu fahren als die Formel 1 Pole.
Ach was.
Und das hat Neil Jani geschafft mit 1:41.7, glaube ich. Also war er irgendwie, ich glaube, 2 Zehntel schneller als Lewis Hamilton im Jahr zuvor. Das war extrem.
Wow.
Und dann war die Idee, auf die Nordschleife zu gehen. Und das ist was absolut Verrücktes, weil das Hightech-Auto der Neuzeit auf die Oldschool-Rennstrecke, die alles beinhaltet, loszulassen, das war extrem. Und das habe ich so, das Programm wurde Ende 2017 so intern verkündet oder erklärt. Und ich so, ja, cool, hört sich gut an und so. Und dann irgendwie, und dann Simulator, fangen wir dann an. Und dann kommst du vorbei und dann fährst du Nordschleife. Sag, okay, gut, hört sich gut an. Wer fährt denn Nordschleife dann den Rekord? Ja, du. Ich so, okay, cool. Ist so cool. Und dann so, ja, geil. Und dann irgendwie, ja, super, mega. Geil, bin ich dabei. Und dann so auf der Heimfahrt habe ich gedacht, so wo ich so ein bisschen für mich war, lange Autofahrt, habe ich überlegt, denke ich, ja, Nordschleife kenne ich gut, klar. Aber das wird schnell, ne? Das wird richtig schnell.
Das wird richtig schnell?
Richtig schnell. Weil auch, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, das Fahrzeug in Le Mans ja schon wahnsinnig schnell war. Systemleistung, also heißt, was ein Hybridfahrzeug war, also Leistung vom Verbrennungsmotor, der höchst effizient war und von der E-Maschine zusammen waren ja schon 950 PS, 340 km/h Spitze, was wir besprochen haben. Bei 880 Kilogramm Leergewicht, also unter 1000 Kilo. Aber dann für diese Abschiedstournee hat man gesagt, dass man das Auto von der Leine lässt, also quasi ohne Reglement, Einschränkung, war dann das Gewicht nochmal rund 50 Kilo leichter. Das Auto hat dann 830 Kilo gehabt, bei fast 1200 PS Systemleistung. Aktive Aerodynamik, das heißt, gleich wie in der Formel 1 jetzt, dass man die Luft, also den Luftwiderstand, so heißt, reduzieren kann auf der Geraden, aber dann trotzdem vollen Abtrieb hat beim Anbremsen in der Kurve. Das heißt also dann wieder, der Flügel sich wieder steil stellt. Hatten wir so seitliche Schürzen wie aus den guten 70ern, wo der Unterdruck vom, der Unterboden quasi angesaugt wird, also so einen Ground-Effekt hat. Also es waren extreme, Fahrleistung und das so habe ich versucht, so im Kopf zusammenzubekommen. Denke, okay, das, die ganzen Daten, die ich gerade verkündet habe oder vermeldet habe, auf dieser Nordschleife, die ja eigentlich alles beinhaltet, mit dem Straßenauto ja schon herausfordernd ist, ehrlich gesagt. Ne? Also, das war so im ersten Moment so geil, mega Herausforderung, genau richtig, aber dann so, will ich sagen, kam Zweifel, wo ich schon überlegt habe, sag, okay, das wird A, wahnsinnig schnell und B, da gehst du an und über deine Grenzen. Und da musst du echt einen komplett klaren Kopf haben dabei, weil wenn das schief geht, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Das war so die Ausgangssituation.
Also dann ist das im Nachhinein bewusst worden. Hast du denn aber dann gesagt, das kann... Hast du einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay Leute, ist geil, dass ihr mich jetzt dafür auserkoren habt, aber ich bin raus? Oder hast du irgendwann mal gezweifelt, wo du gesagt hast, weil was du alles schon gesagt hast an diesen Specs, aerodynamisch, an 1200 PS Systemleistung auf 830 Kilo. Das ist ja Irrsinn. Und das dann über eine Nordschleife, die typografisch ja irrsinnig, also das ist ja die anspruchsvollste Rennstrecke, würde ich sagen.
Ja.
Also.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Und dann heißt es ja, fahr so schnell du kannst.
Ja, wobei da hat man schon was halt irgendwie cool war, fand ich von Porsche auch. Also sie haben schon gesagt, hey, das ist so Freestyle, das Ganze. Also der Fahrer war dann schon sehr frei in der Entscheidung. Also wo du heute jetzt sagst, okay, ein Ingenieur, der guckt jetzt die Daten an und sagt, ja, so und so, fahr doch mal so und so oder ja, jetzt fahr doch mal so und so viele Runden und der Fahrer führt das einfach aus, war das bei so einem Projekt, und das ist auch wichtig, war der Fahrer halt irgendwo schon im Lead, wo dann sagt, hey, nee, fühle mich jetzt unwohl, wir stellen jetzt ab, gucken jetzt und erst wenn das alles geklärt ist, dann fahren wir weiter, weil wenn du einfach eine Leistungsentfaltung hast, an irgendeiner Achse, egal was, die nicht 100% passt und du hast halt null Auslauf. Das Wichtigste bei dem Projekt war eigentlich, dass der Fahrer sich wohlfühlt und so fahren kann, dass man einfach da nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt, sondern einfach da wirklich eine saubere Runde fahren kann und nicht irgendwie das Gefühl hat, das Auto fährt mit einem selbst, sondern dass ich in der Kontrolle bin. Das war eigentlich so die größte Gefahr, wo ich für mich selber gesagt habe, hey, gucken, weil das so verdammt schnell ist und die Nordschleife ja auch schmal ist von der Straße und der Wald ja direkt dran steht. Das heißt, die Eindrücke, die das menschliche Gehirn da verarbeiten muss in der kurzen Zeit, das ist so extrem. Es war für mich einfach wichtig zu schauen, dass ich nicht hinten dran komme. Das heißt, dass ich nicht irgendwie dann das Auto mit mir fährt, sondern ich dann schon in meiner Kontrolle bleibe. Ja. Hört sich ein bisschen abstrakt an, aber das war genau diese Geschichte, weil jeder kennt ja irgendwie den Streckenabschnitt Kesselchen, wo es ja dann mit, was weiß ich, wie viel Prozent Steigung hochgeht und man mit meinem ersten Straßenauto musste ich dann ersten Gang schalten und bin mit 80 da hochgekrochen und oder mit 60. Und da fährt man mit 350 hoch mit so einer Kanonenkugel. Das ging aber gut, das ging ohne Probleme. Ja, ich sag dir, es waren Streckenabschnitte, man kann das nicht vergleichen mit einem Straßenfahrzeug, auch nicht mit einem GT3R, also mit einem GT3-Rennsportfahrzeug. Es waren wirklich Kurven, wo du gedacht hast, wie Fuchsröhre, wo ich gedacht habe, boah, das wird schwierig und so. Das ging butterweich, aber es gab Stellen jetzt so entweder ganz schnelle, wie Stefan Bellof es, wo du sagst, hey, das kommt so viel Information rein und dann noch eine Kuppe und dann irgendwie unten und aufsetzen und das Auto fährt, weil es so halt wenig Federweg hat, das ist ja nicht gebaut für die Nordschleife, das ist ja eigentlich für Le Mans und halt die WEC-Strecken gebaut, Formel-1-Strecken. Da hat das Auto schon Eigenleben und da bist du wirklich mit 300 da am Rotieren. Oder was auch schwierig war, anbremsen Karussell, weil das so wellig ist, obwohl das wenig Geschwindigkeit hat, hast du aber bei so einem Auto dann wenig Geschwindigkeit, hast du wenig Anpressdruck. Und dann war das irgendwie schon sehr unruhig, wo ich gedacht habe, buh, jetzt fährst du da gleich mit 80 km/h da irgendwie oder mit 70 da irgendwie gleich in die Bande rein, weil irgendwie das Auto komplett am Springen war. Das waren so Stellen, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, aber die dann in der Runde schon eine Herausforderung waren, mehr als das Fuchsröhre. Ne? Es war irgendwie ganz anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Also sehr intensiv, aber auf jeden Fall.
Also ich kann nur jeden wärmsten empfehlen, mal bei YouTube zu gucken, diese Runde. Dann was ist denn in einem los, wenn das alles an einem so mit 350 vorbeizieht? Weil so schnell war ich auf der Nordschleife noch nicht.
Nee.
Ich glaube, das ist einfach, weil du siehst ja so viel Information an einem vorbeiziehen. Ja. Wie kriegst du das denn gehandelt? Also ich meine, allein den Streckenabschnitt. Ich meine, du hast so viel Runden schon intus. Das heißt, du weißt es ja schon automatisch, aber du hast ja eine andere Geschwindigkeit, die du sonst ja gar nicht dann hast.
Richtig.
Das heißt, dein inneres Timing ist, glaube ich, dann auch ein anderes als im GT-Fahrzeug.
Absolut.
Brauchtest du lange, um dich daran zu gewöhnen? Jetzt ein Lenkmoment, jetzt geht noch ein bisschen mehr?
Ja, also ist im Prinzip noch interessant, als wir die Schritte, die wir gemacht haben. Also zum einen haben wir das Auto das Auto entwickelt, halt einfach auf diese Nordschleifen, auf diese Eckdaten, die ich gerade gesagt habe, also auf diese Nordschleife angepasst. Das war dann verschiedenen Steps, also erst die Motorleistung erhöht, dann die E-Leistung erhöht von der E-Maschine, dann Fahrwerk und dann eben auch diese Aerodynamik. Das war alles in Schritten. Das haben wir dann zum Teil in Weissach gefahren, im Entwicklungszentrum von Porsche. Und dann parallel sind wir am Simulator, also auf der Nordschleife gefahren, im Simulator. Und das zum einen, dass wir ein bisschen klar schon Setup rausfahren, also die Basissachen, aber zum mehr noch, dass ich mich dran gewöhne, an diese Strecke einfach, diese Geschwindigkeiten. Und wir hatten mehr als einmal musste man auf Reset drücken, weil ich irgendwo da hochkant am Zaun stand, weil das war so schnell. Und man kann das schon so, man konnte schon so ein paar Sachen, konnte ich schon draus lernen. Und ich werde nie vergessen, am Anfang von dem Projekt, die allererste Simulatorfahrt und normalerweise dieser Vorraum sitzen dann 3 oder 4 Personen, die den Simulator betreiben und dann mitschreiben und die Kommentare aufnehmen. Aber bei meiner ersten Simulatorfahrt auf der Nordschleife bin ich ausgestiegen und gucke zurück und dann stehen da gefühlt 20, 25 Personen in diesem Simulator-Vorraum. Einfach alle mit großen Augen und gebannt, was ich denn sage, weil jeder da irgendwie, weil das so verrückt war, so crazy war, wollte jeder auch wissen, was passiert da, wie geht das, läuft das. Und es war einfach irgendwie komplette Stille und ich bin dann rein und sagte, okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle gesehen, was wir für eine Verantwortung haben. Also wie verdammt schnell das ist und warum das 35 Jahre keiner gemacht hat. Ne? Das ist, und das war auch nochmal gut, dass jeder irgendwie so nochmal, okay, was wir hier machen, ist was Außergewöhnliches, ist auch Freestyle und da brauchen wir die absolut Besten und jeder muss irgendwie auch so einen klaren Kopf haben. Ohne Ego einfach gucken, dass wir hier das bestmöglich da rangehen. Und da muss ich sagen, das war eine Riesenleistung. Ich habe das Team ja auch perfekt gekannt. Das Porsche LMP-Team, einfach auch diesen WM-Erfolgen und aus Le Mans. Und deswegen war das von Anfang an vollstes Vertrauen. Ja, und dann hatte ich davor einen halben Testtag gehabt auf der Nordschleife. Da waren sind wir insgesamt, glaube ich, 8 oder 9 Runden gefahren. War aber auch 2 Runden waren, glaube ich, Car-to-Car. Also für PR und Marketing. Und ich glaube, schnelle Runden waren dann nur 3 oder 4. Da war aber nie eine komplette Runde Vollgas. Also ich bin da nie unter diesen 6 Minuten 11 gefahren, weil wir gesagt haben, wir wollen keinen Rekord an diesem Tag brechen, sondern wir wollten nur Feinabstimmung machen. Deswegen bin ich dann immer Abschnitt für Abschnitt gefahren im Prinzip. Also den ersten Abschnitt schneller, dann wieder langsam für, keine Ahnung, 2 Kilometer und dann wieder schnell. Und das immer halt über eine Runde dann verschoben, sodass ich dann im Endeffekt dann über 5 Runden verteilt einfach jeden Sektor mal schnell gefahren bin. Ist aber, wenn man jetzt das, die Nordschleife kennt, ist das nicht sehr viel. Und dann an diesem 29.06. Haben wir dann sehr früh begonnen, weil das war ein sehr heißer Tag und wir haben gesagt...
2018, ne?
2018,
genau. 2018,
genau, 2018. Wir haben sehr früh begonnen, weil wir gesagt haben, wenn je später das wird, desto schwieriger ist es halt einfach für Leistungsentfaltung Motor, je wärmer das wird und halt auch Reifenverschleiß wird höher. Sodass wir dann um 8 Uhr schon begonnen hatten mit einer Install Lab, nennt sich das. Also einfach eine Checkrunde, die nicht sehr schnell ist, aber einfach alles zu prüfen. Dann hatte ich eine Runde zum Reinkommen mit den Standardreifen. Und dann war geplant eine Runde mit Spezialreifen. Und das war schon die eine 5,24. Hatte ich aber vom Setup her und auch selber vom Fahren so ein paar, ja, war nicht ganz happy, ne? Und der Ingenieur auch nicht. Sodass wir dann mit unserem Teamchef gesprochen haben. Das war damals der Andreas Seidel, der heute in der Formel 1 ist. Und mit dem wir natürlich ja ein super, super Kontakt, Verhältnis hatten, auch super, super Erfolge gehabt haben in Le Mans überall. Und dann war das ganz lustig. Also Ingenieur auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich. Und er sagt, hey, eigentlich haben wir gesagt, wenn das Ding steht, dann hör mal auf und so, weil es ja, wir wussten ja die Verantwortung. Wir konnten ja aber dennoch bewegen, dass wir noch einmal fahren. Und Setup wurde leicht geändert an der Vorderachse und hinten, glaube ich, auch Dämpfer nochmal umgestellt. Und ich habe auch nochmal eine Runde gekriegt. Und das war dann diese 5,19. Und die war dann so crazy, dass... genau nach der Durchfahrt, dann habe ich direkt schon gefunkt, das passt, packen zusammen. Und der Ingenieur zum gleichen Zeitpunkt dann fast überschnitten, dann, happy. Also einfach cool Down-Lap fahren, wir kommen rein und wir packen ein, das passt. Also wir waren beide der gleichen Meinung. Und das war halt dann reinzufahren und dann die ganze Team zu sehen, war halt emotional, weil da jeder irgendwie mit Herzblut dabei war. Ja, und dann ging das ruckzuck. Also ich bin ausgestiegen, dann waren im Prinzip die Jubelbilder, die auch dann authentisch waren, weil das war in dem Moment einfach diese Stimmung, ne? Einfach, hey, super. Also alles im Kasten, nichts passiert, das war am wichtigsten und einfach top. Und dann, ich glaube, 2 Minuten später war schon der Erste im Auto, im Fahrzeug, hat dann irgendwie diese SD-Karte oder diesen Chip rausgeholt. In den Truck rein, da war ein riesen Fernseher und dann direkt schon das Video laufen lassen. Ne? Und dann irgendwie war dann gefühlt dann das ganze Team in diesem kleinen Raum und gefühlt und dann höre ich nur vor drin, oh geile Aufnahmen, hey, komm mal her, wie geil ist das? Nicht so irgendwie noch komplett unter Strom, also ich habe noch irgendwie so 15 Minuten Nachwehen gehabt und bin dann noch die Runde noch weitergefahren, gefühlt im Kopf, also ich war da irgendwie auch so ganz, ich habe gar keinen klaren Gedanken gehabt. Das war, glaube ich, so, dass einfach das so intensiv war, hat der Körper einfach eine Zeit gebraucht, einfach nochmal
nachzuarbeiten.
Ja. Das hatte ich nie gehabt, so.
Aber irre.
An dem Tag so, ja.
Irre, absolut irre. Und deswegen, genau deswegen sage ich, du bist der schnellste Mann für mich eigentlich im Auto. Weil ich meine, so kontrolliert über eine Nordschleife in dieser Zeit, das ist ja nicht menschlich, das ist ja unnormal.
Ja, das muss man schon sagen, muss relativ viel, wenn das Auto ist. Es war verrückt. Also das war schon richtig, richtig cool. Das war auch das Geilste, was ich je... Also ich konnte schon viele coole Sachen fahren, aber so vom Fahren her, vom Fahrgefühl war das schon fantastisch. Ich meine, solche Eckdaten, solche Leistungen, die kriegst du ja... Also, und ich bin schon sehr schnelle Autos gefahren, aber das ist halt... ja, sowas habe ich auch noch nie erlebt gehabt. Deswegen, ja, das war, Auto war schon perfekt. Im Endeffekt für mich war es einfach wichtig, das so gut es geht umzusetzen, einfach auf dieser, ja, verrückten Runde. Das war schon gut. Ich muss sagen, bei allem Erfolg, den ich haben durfte, werde ich darauf am meisten angesprochen. Ne? Das ist schon so. Ne?
Weil das, glaube ich, einfach so Irrsinn ist. Also der irgendwie so von Werte und von irgendwie mal auf der Nordschleife war. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, der ist doch verrückt. Der ist doch irre. Der ist doch irre. Ja, ich habe auch das Auto als 1:18 habe ich auch. Das muss mir nochmal unterschreiben, ja.
Ja, kein Problem, ja.
Ja, das
heißt, die gibt es nur einmal. Also das Auto, was im Museum steht bei Porsche in Zuffenhausen, das ist genau das Auto, weil das wird oft gefragt. Dann kann ich das bei dir nochmal, weil ich weiß, dass hier wirklich ganz viele Menschen zuhören, kann ich das nochmal sagen. Also das Auto, was dann in der Ausstellung gelegentlich steht, weil es ja oft auch auf Veranstaltungen im Porsche Museum in Zuffenhausen, das ist genau dieses Auto aus dem Video. Es gibt kein zweites, ja.
Irre. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ehrlich, krass. Ja, wir, Modellautos, guter Übergang eigentlich. Wir haben ja auch einen Bekannten, ne?
Ja.
Der fährt bei dir, ne?
Ja.
Witzig. Also, das ist der Christoph, ne? Der Christoph, unser Modellcar-Spezialist.
Oh, Spitzname ist CK.
CK, ja witzig. Also als ich das gehört habe, dass er bei dir im Team ist, beziehungsweise bei dir fährt, fand ich ja mega witzig.
Richtig, ja.
War eigentlich eine Brücke zu dessen, was du jetzt machst. Du sagst ja, du bist quasi Teamchef.
Teamchef und Teamowner, also Teambesitzer. Also es geht noch weiter als Teamboss. Also ist ja auch dann das eigene Material, die eigene Kohle, sage ich mal, der eigene Name, der draufsteht. Das ist schon intensiv. Das ist eine sehr coole Dynamik und haben wir eigentlich vor 10 Jahren begonnen als Familienteam mit meinem Vater. Und mein Vater hat das früher ja fast komplett geleitet, weil ich ja dann noch mitten in der Karriere war. Aber so den Ursprung haben wir da ja vor über 10 Jahren gesetzt eigentlich damit, ja.
Und wie viele Autos fahren jetzt bei dir im Team?
Also wir hatten damals begonnen im ersten Rallye-Bereich, da bin ich selber gefahren, dann über Carrera Cup, GT Masters sind wir jetzt mit unserem Top-Programm in der DTM aktiv, mit 2 Porsche 911 GT3Rs, auch mit 2 Nachwuchsfahrern von Porsche, mit Ayhan Can Güven und mit dem ehemaligen Porsche-Junior Laurin Heinrich, haben wir da 2 Top-Fahrer und dann sind wir im Kundensport und da fährt unter anderem im CK. Im Cayman GT4, im Porsche Sports Cup. Also wir fahren da im Porsche Sports Cup mit Fahrzeugen und in der GTC Race Rennserie. Und da fahre ich auch dann zumindest bei den langen Rennen auch mal mit. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool und man lernt wirklich tolle Menschen kennen. Ist aber eine andere Art von Engagement als Fahrer, muss man ehrlich sagen. Also ein Team zu besitzen und auch zu leiten. Klar, mit viel Unterstützung natürlich aus der Familie und ich habe echt richtig, richtig coole Mannschaft. Aber das ist schon anders, ne? Intensiv und vor allen Dingen ja vielschichtiger, muss ich sagen, wie als Fahrer.
Das ist auch Politik, ne?
Ja, wenn man jetzt, klar, wenn es jetzt um gerade in der DTM jetzt große Rennserie mit ja 28 Fahrzeugen gegen andere Marken, gegen Top-Teams, das ist schon ein hohes Niveau. Und da ist natürlich immer dann klar, da ist immer natürlich ein bisschen Geschacher dabei, ein bisschen Politik und ein bisschen Druck hier und da und ein bisschen Gelaber und so weiter. Und dann, aber dann, wie gesagt, bin ja auch jetzt nicht gerade seit gestern dabei. Das manchmal nervt es, weil ich ja eigentlich so nicht bin. Bin ja eigentlich schon dann bodenständig und versuche dann mit ehrlicher Arbeit auch da gute Leistung zu bringen. Aber klar, das ist halt überall dann. Gerade in so einem Bereich wird dann schon viel erzählt. Aber ich finde so, die Serie ist schon cool und glaube ich, kann auch wieder so zum alten Glanz noch aufsteigen, ja.
Ja, die ganze, hat ja alles geändert bei DTM, ne? Ist ja. Viele GT3-Fahrzeuge abgeändert, sag ich mal. Richtig. Aber ich glaube, das war ein ganz guter Move. Erst haben ja alle gesagt, oh, das ist ja wie die GT Masters. Aber ich glaube, man sieht ja an dem Erfolg, es ist ein bisschen durchgemischtes Feld. Tut dem Ganzen ja sehr, sehr gut, glaube ich, ne?
Ich finde schon, weil man darf eins nicht vergessen. Ich meine, klar, ich war auch früher großer Fan der E30, M3s, Mercedes 190e, Audi V8, Anfang 90er bei Dreisat. Das war wirklich, wirklich cool. Ne? Das war technisch natürlich zu der Zeit viel höher als Formel 1 einzuschätzen. Ich glaube, sogar teurer als Formel 1 damals zur gleichen Zeit. Das war gigantisch. Aber man muss auch sagen, dass dann die DTM dann sich immer wieder erneuern musste, auch natürlich, weil stand ja auch ein paar Mal leider schon vor dem Aus. Also ich war da auch Riesenfan in der Zeit, aber ich glaube, die DTM hat einfach eine Berechtigung in der heutigen Zeit auch weiter zu existieren. Das ist die Top-Serie in Deutschland und zieht, glaube ich, den ganzen Motorsport in Deutschland auch mit. Und da darf man nicht vergessen, dass da auch jetzt die nächste Generation, die jungen Kids da auch da hochschauen und das Ganze dann auch den Motorsport dadurch auch populärer macht. Also wenn die DTM gut funktioniert, hilft das im ganzen deutschen Motorsport bis runter in Kartsport. Wenn sie nicht mehr gibt, dann ist es einfach dann ja für den deutschen Motorsport einfach ein schlechtes Zeichen. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass die Teams oder die Menschen, die das können, die Unternehmen und auch die Hersteller, dass die einfach sowas auch in gewissem Maße unterstützen und fördern, weil es einfach den gesamten Standort Motorsport in Deutschland geht. Und das, man sieht auch, die Fans geben der Serie auch wirklich eine Chance. Ist natürlich, klar, es ist nicht mehr der Tourenwagen wie früher eben dieser E30 M3, das ist auch klar. Muss man mit der Zeit gehen, aber ein Reglement zu haben mit ganz vielen Herstellern, wo ganz viele Hersteller mit einbindet, wo viel Markenvielfalt einfach bietet, ist momentan einfach die GT3 federführend, wie man am Nürburgring sieht. Und deswegen war es, glaube ich, auch ein guter Move.
Ja, finde ich auch. Also ist ja mega, fahren ja alle mit, also gefühlt. Ne? Also
ja.
Jeder kann sich damit, also jeder irgendwie, der im Sportwagenbereich tätig ist oder einen hat, der kann sich ja identifizieren damit, ja. Ne? Oder ja. Auch die Zuschauer, die haben ja eine Präferenz und sagen, oh nee, ich bin lieber Porsche, ich bin lieber whatever, Ferrari, 100%, Lamborghini. Ja. Aber was viel krasser ist, wie siehst du, also ich frage jetzt deswegen, weil du bist ja Porsche Markenbotschafter und bist auch Mission R gefahren und du weißt, wo es hingeht, glaube ich. Ja. Was sagst du denn, Motorsport in der Zukunft?
Ja, das wird spannend. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Motorsport weiterhin relevant ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass Motorsport gerade in der Spitze weiterhin auch Technologietreiber sein wird und sein muss auch. Das ist, glaube ich, die Maßgabe. Also alles, was irgendwo Werksport ist und große Rennen beinhaltet, wie jetzt Le Mans ist da perfekt für, wird irgendwo Technologie auch gezeigt, neue Technologie gezeigt und auch gefördert werden müssen. Und wenn man jetzt da ein Stück zurückgeht, 60er, 70er Jahre, da kommen Scheibenbremsen aus Le Mans, Turbotechnologie. Also ich selber habe in der LMP1-Zeit bei Audi und Porsche Entwicklungen gesehen, zum Beispiel das Fahrzeuglicht, also die Scheinwerfer vorne, da wurde ganz viel in sehr kurzer Zeit entwickelt, was dann später auch auf die Straße kam. Also Licht, die Intensität des Lichts, also auch Kontrast oder auch jetzt, Laserlicht, Matrixlicht, also alles diese Technologien. Also es wurde im Motorsport unter anderem mit erprobt und das da sieht man einfach. Oder jetzt beim 919 Hybrid, also ganz viel Know-how aus dieser E-Maschine, 800-Volt-Technologie, das wurde dann vom Know-how her auch in den Taycan dann mit eingebracht. Und ich glaube, dafür steht auch dieser Motorsport. Und da bin ich ganz fest der Überzeugung, dass der Motorsport da weiterhin den Beitrag zuleisten muss und auch wird. Welche Technologie sich durchsetzt da in der Spitze, das müssen wir noch abwarten. Aber ich denke, ja, man sieht ja schon, also dass jetzt E-Rennsport, also jetzt Formel E, gerade jetzt in der Spitze, das kommt ja als zusätzliche Disziplin momentan auch mit dazu. Ich hoffe aber auch, dass man jetzt mit dem Verbrenner, jetzt mit E-Fuels, wie jetzt im Porsche Supercup zum Beispiel, dass man da auch mehr mitmacht, weil ich denke, damit kann man halt auch den Bestand an Fahrzeugen, gerade jetzt im Kundensportbereich, einfach weiterhin mit abdecken. Also ich denke, da wird es jetzt einen Mix geben. Es wird spannend sein, aber es ist wichtig, dass man Motorsport weiterhin da als Technologietreiber auch akzeptiert.
Ja, das stimmt. Also ich meine, der Mix ist, glaube ich, super wichtig.
Ja.
Und nicht so ein was heißt Verbot oder eine Tendenz, sagt nein, Schwierig, glaube ich. Auch für Emotionen und Publikum einfach, ne?
Es ist anders, ja. Aber ich glaube, es kommt ja als Disziplin jetzt erstmal dazu und dann, klar, muss man schauen. Also dazu wird es kommen. Es ist ja schon, es wird auch ausgebaut werden, bin ich der Meinung. Aber ganz klar, ich glaube, man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt und muss da auch offen sein. Ich denke, klar, auch dann, wenn ich jetzt gucke, jetzt so im Breitensport, da ist halt wichtig, dass man da auch dran denkt, dass man auch diese Menschen, die, und so hat dann mein Vater zum Beispiel, also sind wir als Familie Bernhard zum Motorsport gekommen. Ja, wir sind ja nicht gleich als Profi da eingestiegen, sondern mein Vater hat 1975, daher kommt die Glückszahl, begonnen mit Motorsport und das war Hobby. Das war Rallye, das war Bergrennen, das war ganz lange VLN auch. Also ich war als Fünfjähriger am Nürburgring 1986. Das habe ich ja doch verraten. Mich selber verraten. Menschenskinder. Da habe ich mich so wohl gefühlt, war hier so...
Bei warst so Podcast. Jung, du warst so jung.
Ja, und schon hier verrate ich mich. Nein, also VLN und dann sind wir ganz lange, war ich auf diesen Veranstaltungen. Also für mich war die Anfangszeit, immer in das Profigeschäft reinzuschnuppern, war für mich eine ganz andere Welt. Also deswegen nochmal zurück, also wir kommen aus diesem Breitensport und den darf man nicht vergessen. Also für diese Menschen, die da auch ihr Hobby drin sehen, die ganz viel eigenes Geld und Engagement da reinstecken, die darf man da eben auch nicht vergessen. Ich denke, daran sollten wir alle denken, dass die... weiterhin ein Teil davon sind, ein wichtiger Teil. Und auch, wenn man noch weitergeht, dann auch im Kartsport einfach diese Wiege des Motorsports, wo das losgeht, dass man die Kids weiterhin dafür begeistern. Und das ist ungebrochen, meiner Meinung. Also wenn ich auf den Kartplatz gehe, sehe ich weiterhin da ganz viele, die da fahren möchten. Und das muss man auch gucken, dass man die mit integrieren auf jeden Fall, ja.
Das heißt, du bist auf der Kartbahn und betreust dann Nachwuchstalente.
Ja, ich bin da. Also jetzt mein Neffe fährt Kartrennen und mein ältester Sohn. Die fahren in der kleinsten Kategorie, also Kategorie Mini, fahren die Rennen. Und da bin ich, wenn ich Zeit habe, gehe ich damit, ja, und schaue mir das an. Und das ist ja auch dann, das ist cool, weil das sind ja zum Teil... Du musst dir ja vorstellen, da fahren zum Teil 35 Kids mit, zwischen 8 und 11 ist die Klasse. Und das ist cool, weil die bieten so einen geilen Motorsport und die passen so aufeinander auf. Da können manche Erwachsenen mal sich was abgucken. Und da, glaube ich, streiten sich eher die Eltern als die Kids dann.
Ja,
also wenn da ja, also ist wirklich cool zu sehen, wie die miteinander umgehen. Und wenn dann einer mal wirklich über den anderen drüber fährt und so, und dann kommt der wirklich und sagt, hey, sorry, und da hast du mir keinen Platz gelassen. Also die reden dann, finde ich absolut klasse. Ne?
Mega.
Also da muss ich sagen, das sollte man sich eigentlich beibehalten. Deswegen finde ich das so toll, auf die Kartbahn da zu gehen einfach. Ja.
Ist das denn noch erschwinglich heutzutage?
Das ist das Problem. Es ist extrem teuer geworden und das ist eigentlich schade. Da kommen wir wieder zurück zu dem Plan und alles perfekt. Also früher, wir sind ja auf die Kartstrecke gefahren, auf die ersten Kartrennen, da haben uns Bekannte oder vermeintlich Bekannte haben da meinem Vater abgeraten und sagen, nee, lass das, das geht eh nicht und er hat eh keine Chance und ihr habt kein Material, weil ihr habt gar kein Geld und das war eigentlich cool von meinem Vater, er hat es gar nicht an mich rangelassen oder von meinen Eltern, von beiden eigentlich, von meiner Mutter auch und haben dann eigentlich dann, weil ich wollte ja nur fahren im Prinzip, mir stand ja jetzt nicht, mir ist ja nicht hin zu sagen, hey, ich bin jetzt der Coolste, ich gewinne jetzt alles, sondern ich wollte einfach fahren und die haben dann meinen Traum da jetzt auch nicht da irgendwie unterbrochen, haben das gar nicht an mich rangelassen und auch nicht gesagt, hey, wir haben keine Kohle, bleiben daheim, sondern haben gesagt, wir machen und gucken. Und ich war da eigentlich relativ gut mit dabei schon von Anfang an, auch mit den bescheidenen Mitteln. Und ich glaube, das soll eigentlich so der Antrieb sein. Und das, jetzt bei einem Neunjährigen jetzt schon durchzuplanen, jetzt alles perfekt und jetzt haben wir die Karriereplanung, finde ich absolut fehl am Platz. Also wie gesagt, ich habe auch meinem Sohn gesagt oder meinen Jungs gesagt, hey, ihr dürft fahren, aber das ist aus dem Spaß raus. Wenn ich merke, dass ihr da nicht mehr dahinter steht und gibt es auch ein paar Auflagen von mir, sie müssen schon ihr Zeug auch selber richten und so weiter. Wenn ich dann sehe, irgendwie das wird schleifen gelassen, dann würde ich auch sagen, hey, dann hat es keinen Sinn. Oder wenn sie jetzt sagen, hey, ich will nicht, oder dann bin ich da ab. Nee, dann habe ich da kein Problem mit. Ne? Ich meine, klar, freut mich das, wenn sie was an was Interesse haben, wo ich halt ja meine meiste Zeit investiert habe. Aber da ist es kein Druck und das wissen sie. Aber die wissen auch, dass sie damit, wie soll ich sagen, das was anderes ist, wie wenn du jetzt irgendwo in Skaterpark fährt, sag ich mal, oder wenn du jetzt irgendwo ins Kino gehst, ist vielleicht ein besseres Beispiel, weil auf der Kartbahn ist ja nicht ungefährlich. Also du musst schon, wenn du rausfährst, wissen, okay, wie sind die Verhaltensregeln, ich kann nicht einfach auf die Bahn jetzt fahren, ich gucke, wo ist der Verkehr, ne? Also einfach so das Aufeinander aufpassen, das Aufmerksam und das mit dem Kopf dabei zu sein, nicht im Fahrzeug jetzt nicht rumzublödeln, das kann man außerhalb machen, aber einfach so diese Ernsthaftigkeit mitzunehmen, das ist mir halt wichtig, ja.
Ja, das bringt den gibt den ja viel mit auf den Weg.
So ist es.
Ich meine, ich frage ja nicht ganz uneigennützig. Ich habe ja auch zwei Söhne und Vielleicht.
Das ist der Grund. Also ich glaube, von jetzt von der Profikarriere zu sprechen, das ist absolut fehl am Platz. Also denke ich gar nicht dran. Aber ja, auch wenn das nicht klappt, dann habe ich, ganz ehrlich, da haben die jetzt schon fürs Leben viel gelernt. Vom rein motorischen, jetzt von dem reinen Fahren mal abgesehen, einfach auch diese im Sport sich messen, aber trotzdem hier dieser Sportsgeist, dann neue Freundschaften gewonnen natürlich und das ist mir einfach am wichtigsten, diese Vater-Sohn-Zeit, ne? Weil ich habe so wenig Zeit gehabt und habe eigentlich noch, aber die nehme ich mir und das ist ja, verbindet ja auch, ne? Das verbindet einfach und ich finde das cool und das macht Spaß, aber es ist nicht mehr, das gebe ich auch zu, das ist natürlich nicht mehr so extrem wie früher, wie es mit meinem Vater, wo wir echt da im Zelt gepennt haben oder im Bus geschlafen haben oder keine Ahnung, da wirklich da auf der letzten Rille da zum Rennen gefahren sind. Klar, so ist es natürlich nicht mehr, so ehrlich bin ich, aber ich versuche das in einem verträglichen Rahmen zu halten, weil das ist einfach, ist einfach arschteuer. Das ist leider ein bisschen das Problem, dass der Kartsport schon extrem teuer ist und da muss man aufpassen, weil wenn sich das viele auch nicht mehr leisten können, dann ist es rückläufig. Das ist für mich so ein bisschen, wo ich sage, da müsste man eigentlich schauen, dass man das irgendwie verträglich hält, weil das wäre schade einfach. Ne?
Ja. Weil das habe ich auch so aus verschiedenen Ecken gehört. Das ist ja nicht mehr bezahlbar, weil da ist immer einer so. Oder zwei sind dann die scheißen auf die Kohle, die hauen einfach raus und dann fährt der halt vorne mit, so ungefähr, ne? Ja. Weil du kommst nicht mehr hinterher. Ja, das ist schade natürlich. Also ich stelle mir es auch nicht leicht, wenn Timo Bernhard auf der Kartbahn ist und alle Väter sind da noch und sagen, Timo, komm mal kurz mal ran hier, sag mal, hast du mal einen Tipp oder so? Ich glaube, das ist dir einfach. Ja,
das darf man auch nicht vergessen. Also ich bin damals auch als junger Fahrer, stand auf einmal Bernd Schneider, der damals DTM-Meister war, der stand in einem Fahrerlager und dann hast du kaum irgendwie Atem für da hinzugehen, den anzusprechen. Ne? Aber das ist natürlich toll und ich glaube, das wird zu wenig gemacht, dass einfach diese Motorsport-Prominenz, sage ich mal, dass die sich auf den Kartplatz trauen, weil das wird ganz vielen Kids einfach
Motivation.
Einfach, ja, Motivation. Dann, ey, guck mal, und weil die sehen die, das vergisst man oft, die sehen diese Fahrer, diese Idole, die sie vielleicht haben, dann die sehen sie einfach gar nicht. Ne? Und also ich weiß heute noch, Keke Rosberg, der war einmal auf der Kartbahn, wo ich gefahren bin, den haben wir dann gesehen und da war ich noch ganz klein und aber das ist sowas sehr cool einfach, ne? Das ist so.
Aber jetzt hast du Keke Rosberg angesprochen, da muss ich direkt rein. Was meinst du, gibt es noch richtige Charakter? Also so starke, weil ich war so ein Keke Rosberg, der hat sich noch eine Fluppe geraucht, das ist alles egal gewesen, weißt du, oder so ein James Hunt oder, also ich meine, das waren ja alles noch Charaktertypen, ne? Ja. Und wenn du dann jetzt mal so zurückguckst, so ein Kimi Räikkönen ist auch noch einer gewesen, weißt du, wo du sagst, ach, scheiß da drauf. Aber ist das jetzt normal, dass alle sehr allglatt wirken und alle sehr politisch korrekt und, ne? Also ich meine, wenn du jetzt guckst, was jetzt der Vettel gerade macht, da habe ich jetzt neulich so eine Story über irgendeinen, also, ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Der ist
ist anders geworden. Ich glaube, wahrscheinlich ist auch ich weiß es nicht, also es wäre jetzt hypothetisch, aber vielleicht auch so diese Aufmerksamkeit ist heute viel höher als damals bei der Formel 1. Die waren ja mehr so unter sich. Ich glaube, Fernsehen gab es ja dann in den 80ern, fing ja erst an. Social Media gab es natürlich noch gar nicht, aber Keke Rosberg, dann ist es schon cool, mit dem Anzug unten, oberkörperfrei, Zigarette und dann irgendwie die Pilotenbrille und dann irgendwie auf dem Vorderrad sitzend und dann gleich 2 Minuten später steigt er ins Auto und fährt eine Quali-Runde mit über 1000 PS. Ne? Ja. Das ist schon cool. Das gibt es heute weniger, aber ich habe vor kurzem war ich bei einer Veranstaltung, da hatte ich dann Mittagessen mit Jockel Winkelhock und das war ja auch so, da gibt es ja irgendwie auch da gibt es ein Foto von ihm, wo er im Auto sitzt und hat dann irgendwie an dem Schaltstock, hat er irgendwie noch die Zigarette eingeklemmt, hat den Helm schon offen und zieht noch einmal dran und gibt die dann so die Zigarette dem Mechaniker. Und da habe ich ihm das so gesagt, das Bild oder das im Fernsehen hat er das gesehen, sagt er, ja, da hatte ich damals 2.500 Pfund für bezahlt, so eine Scheiße. Weil Rauchen im Auto nicht erlaubt war. Aber das, klar, das waren so die Charakteren damals. Ne? Also komplett frei, aber ja, klar, war eine andere Zeit. Ne?
Aber ist das denn so gesteuert von oben oder was? Dass man wirklich.
Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht sind vielleicht alle ein bisschen vorsichtiger geworden. Also ich glaube, dass mir einfach, wäre jetzt wichtig, dass man nicht in so eine Rolle schlüpft, sondern einfach authentisch ist. Ne? Und wenn jemand halt mehr outgoing ist, dann soll er das schon zeigen. Also ich glaube, das ist schon okay. Bei mir ist jetzt so, ich bin ja eher zurückhaltend und auf dem Rennen dann eher schon mal so in einem Tunnel drin, wo ich dann halt nur dann an das Fahren denke. Und das wirkt dann vielleicht reserviert, vielleicht auch gesteuert, aber ist es in der Tat eigentlich nicht. Aber ich glaube, wenn jemand so, jetzt wie Raikön zum Beispiel, der kommt einfach cool rüber, weil die Aussagen so cool sind, weil ich glaube einfach, weil er so ist, weil die Leute merken, der ist einfach so, der redet nichts und der ist einfach da fürs Rennen fahren und yes, no, I don't know, yeah, okay, next question und fertig. Und dann fährt er. Ich glaube, so soll es einfach sein, dass man die Authentizität sieht und die Emotionen. Ich glaube, das wäre so, was ich mir sagen würde, was ich mir wünschen würde, dann das wird passen, ja.
Ich glaube, wie eingangs du gesagt hast, mit der ganzen Politik und Bullshit, ich glaube, das auch ein fataler Punkt ist, ne? Dass einfach ist immer mehr Politik da.
Also ich habe so gehalten mit, ich bin klar, auf der Rennstrecke für ist ja, das ist der Job, klar. Repräsentierst natürlich auch einiges, das ist schon klar, aber du machst deinen Job, aber im Herzen ist es das eigentlich, wo dein, ja, aber an der Sache hängt dein Herz, so rum muss ich sagen. Und das war das Ding gewesen. Also für mich war das nie jetzt ein normaler Job, aber ich glaube, ich habe es auch so gehalten. Also ich bin da zum Rennen fahren, ja.
Ja.
Und für Motorsport, klar. Präsentierst natürlich automatisch dann, wenn du die Formel 1 fahren natürlich noch mehr, natürlich, klar, da ist eine riesen Reichweite, aber ich glaube, darf man auch nicht vergessen, ist man schon auch jetzt Vorbild für die Kids irgendwo, ja.
Ja. Sehr geil. Ja, aber stimmt. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin echt, echt gespannt. Und jetzt eine letzte Frage noch.
Ja.
Ja. Ich bin ja Porsche-Fan.
Ja.
Gibt es irgendwas Neues bei Porsche, was ich wissen müsste?
So unter uns jetzt, oder?
Ja. So ganz unter uns.
Gibt es bestimmt einiges, ja. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Ne? Ja, aber GT3 RS, oder?
GT3, mega Auto, mega. Ja. GT3 RS kommt jetzt etwas später.
Farbe? Kannst du dazu was sagen oder machst du ein Unveiling dann? Irgendwann?
Nee, gar nicht. Also ich habe Kommunikationsfarbe. Bei meinem GT4 RS habe ich auch Kommunikationsfarbe genommen, warum auch immer. Okay. Es war so lieber auf den ersten Blick und denkt, was ist das für eine geile Farbe?
Okay.
Und witzigerweise, diese Kombi grau mit blauem Räder, das müsste wohl schon länger in Weissach Thema gewesen sein. Weil mir hat mal ein Herr in Los Angeles damals gesagt, Sydney, warte, da kommt was, es fährt hier was rum mit blauen Felgen. Ja,
okay.
So eine Info bräuchte ich jetzt von dir. Was fährt denn da so rum, was wir noch nicht wissen? Kommen noch ein paar Kracher.
Ja, klar.
Also benzintechnisch, GT2 RS.
Bin ich gar nicht im Thema drin, ehrlich gesagt, aber mit Sicherheit kommen da noch Kracher. Also wenn du jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt mal guckst, GT3 RS, hast du das erwartet? Von den Fahrleistungen?
Nein.
Von den Gimmicks, und es ist wirklich jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht oder so dahingeschnoddert, aber das Fahrzeug, bitteschön, also am Lenkrad Differential verstellen, Druck- und Zugstufe verstellen. Ich meine, das hast du ja nicht beim Rennauto. Ne?
Das ist also
das
irre. Völlig Overload.
Ja, und das muss ich sagen, und das ist ja ein absoluter Kracher, und der wurde ja gerade erst gezeigt. Also ich sag mal, ich glaube, für die Zukunft kann es da schon sicher sein, dass da bei Porsche noch einiges kommt. Ich meine, das Auto, ich bin das gefahren, kurz bevor es präsentiert wurde oder bevor es präsentiert wurde, und ich habe gedacht, das gibt's gar nicht, ne? Weil du siehst die Flügel, bevor du einsteigst, du siehst die ganze ausgefeilte Aerodynamik und denkst, okay, das ist eigentlich ein Rennauto. Aber wenn du dann fährst, wie das Fahrzeug fährt auf Straßenreifen, das war absolut mindblowing und gar nicht, also ausgewogen. Also du bist natürlich schnell einfach, ne? Und das Auto gibt dir Vertrauen und absolut Wahnsinn. Da muss ich sagen, habe schon bei Porsche schon viele Modelle gesehen, aber das war wirklich so der, ja, icing on the cake, würde man sagen auf Englisch.
Das ist Wahnsinn. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein, das ist ja völlig, vor allen Dingen auch so konsequent, dass man sagt, wir haben das Auto jetzt, das fährt zwar keine 300, aber völlig egal, weil die Fahrleistung spricht für sich.
Ja, du musst ja überlegen, dieser, wenn der Flügel geschlossen ist, dann hast du ja fast den Abtrieb bei 300 oder bei diesem Topspeed, fast den Abtrieb von einem RSR-Rennfahrzeug in Le Mans-Konfiguration. Ne? Das ist also mehr Abtrieb als ein 911 GT3 Cup und als Straßenfahrzeug. Das ist also für mich absoluter Wahnsinn, eine riesen Ingenieursleistung. Und dann trotzdem, sage ich mal, mit diesem DRS, also mit diesem Klappflügel. Trotzdem verbesserten Luftwiderstand dann, wenn du auf der Autobahn fährst, ne, oder auf den Geraden. Also für mich absolut toll, tolles Paket.
Mega, mega Auto. Deswegen frage ich ja, ob das überhaupt noch getoppt werden kann. Das war ja, wo man das sieht und wenn man sich denkt, was soll kommen?
Ich lasse mich auch überraschen. Ne? Aber ich habe da ein paar Kollegen, die fragst du wahrscheinlich besser. Die sind da mehr im Thema drin, als ich jetzt. Weil ich mache mit Straßenentwicklung, habe ich ja eigentlich nichts zu tun. Also ich komme dann erst dazu, wenn es präsentiert wird. Dann mache ich.
Huhu. Okay. Ja. Hey. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Ja, mega. Timo, es ist eine Stunde und es hat sich angefühlt wie 20 Minuten.
Ja, ich weiß gar nicht. Also irgendwie funktioniert das bei uns. Es war ja sehr rucki-zucki. Ne? So
zack, zack.
Zack, zack und schon ist die Stunde rum. Nee, hat mir, wenn ich das sagen darf, war mir eine Ehre oder ist mir eine Ehre, bei dir dabei zu sein. Und danke. Ich fand es sehr kurzweilig und fand es sehr cool.
Ja, Dito, kann ich nur zurückgeben. Endlich haben wir es geschafft. Wir müssen es wiederholen, definitiv.
Ja. Definitiv. Das war nicht das Finish, das wollte ich ja auch sagen. Das war nicht das Finish. Da das kommt nochmal eine Fortsetzung.
Ne? Würde ich auch sagen. Ist der Auftakt. Ja. Auftakt.
Der Auftakt. So machen wir es.
Ganz, ganz lieben Dank, Timo. Und bis bald. Bis sehr bald, hoffe ich.
Bis sehr bald. Vielen, vielen Dank. Und für alle da draußen, die zuhören, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ich hoffe, es macht euch auch so viel Freude, wie es uns hörbar gemacht hat.
Ja, da schließe ich mich an. Hat riesen viel Spaß gemacht. Danke.
Bis bald. Bis ciao. Bald.
Danke. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.